Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Dem Gastro-Podcast mit spannenden Frauen aus dem Bereich Kulinarik, mit ihren Insider-Tipps und natürlich Champagner. Ich bin Marianne Wild, Unternehmerin, leidenschaftliche Netzwerkerin, Gastgeberin und Vollblut-Gastronomin. In meinen mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant im Raue in Berlin-Kreuzberg erlebe ich jeden Tag, wie spannend, herausfordernd und inspirierend Gastronomie sein kann. Und genau darüber spreche ich mit den Frauen, die diese Branche so abwechslungsreich und spannend machen. Heute freue ich mich ganz besonders, Stefanie Hofeditz begrüßen zu dürfen. Stefanie ist freie Journalistin und Redakteurin mit den Schwerpunkten Kulinarik und Lifestyle. Sie schreibt für die BZ in Berlin, war Jurorin bei Mein Lokal, Dein Lokal und aktuell ist sie bei den Berliner Meisterköchen. Sie setzt sich in ihren Texten für Themen wie Genusskultur, Nachhaltigkeit und den bewussteren Umgang mit Lebensmitteln ein. Schon während ihres Studiums in Leipzig, London und Berlin hat sie selber in Wohnzimmerrestaurants gekocht und bis heute verbindet sie ihre Leidenschaft fürs Kochen mit ihrer Liebe zum Schreiben. Also, schenkt euch ein schönes Gläschen ein und lehnt euch zurück. Willkommen zu einem prickelnden Gespräch. Ja, wir sitzen hier heute an einem der letzten wunderschönen Tage, würde ich sagen, mit gutem Wetter und freuen uns umso mehr, dass wir uns heute zusammengefunden haben. Und wir trinken, glaube ich, auch einen sehr schönen Champagner. Was würdest du sagen?
Ja, wollen wir nochmal anstoßen?
Ja, lass uns mal anstoßen.
Sehr gut.
Auf dein Wohl. Habt ihr das schöne Klingeln gehört? Mhm. Und zwar hat dieser Champagner eine karamell-bernsteinfarbene, satte Farbe mit einer ganz feinen Perlage. Ich habe extra Gläser ausgewählt, die ein bisschen breiter sind, mit einem breiten Kamin, damit die Fruchtigkeit herauskommt, aber andererseits eben auch Luft rankommt. Dieser Champagner ist vom Champagner-Weingut Augustin und die Lage heißt Cœur Saphir oder Saphir. Sophia, dafür ist mein Französisch jetzt leider nicht gut genug, aber Cœur schaffe ich schon noch. Oh. Und zwar ist der reinsäuertig aus Pinot Meunier gemacht, Brut. Und ich finde, er ist wirklich außergewöhnlich schön.
Ja, sehr köstlich.
Ja, ist trocken, hat eine schöne Mineralik. Mhm. Und der Champagner kommt auch aus dieser Monolage. Also da schmeckt man sehr gute Handarbeit und auch dieses Biodynamische. Also ich glaube, der wird uns heute Freude machen und schön begleiten.
Yes.
Jetzt kommen wir zu dir, liebe Stefanie. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal von dir erzählen?
Ja, mein Name ist Stefanie Hofeditz. Ich lebe in Berlin schon seit vielen Jahren und ich habe Kulturwissenschaften und Journalismus studiert. Ich habe angefangen, in Leipzig zu studieren, war dann in London und bin dann in Berlin gelandet. Genau, und habe schon eigentlich relativ früh meine Leidenschaft fürs Kochen und fürs Essen und für die Kulinarik entdeckt. So ein bisschen vielleicht, das darf meine Mutter jetzt nicht hören, als Selbstverteidigung, weil meine Mutter ist Schottin und kocht total ungern. Bis heute. Also ihr Lieblingsessen ist immer das, was andere Leute für sie kochen. Und genau. Und ich habe als nach dem Abitur in den USA als Au-pair gearbeitet und hatte das große Glück, in einer wunderbaren Gastfamilie zu sein mit einem Vater, der ursprünglich aus Berlin kam, gelernter Koch war, um die Welt gereist ist und so eine klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte mitgemacht hatte und habe bei ihm quasi dann kochen gelernt und er hatte mehrere Restaurants. Wir waren mit vielen Gastronomen da befreundet, waren 3-4 Mal die Woche essen. Und das hat für mich so ein bisschen diese ganze Liebe zur Gastronomie, zum Genuss und zum Kochen eigentlich so richtig entfacht.
Wow, das ist klingt ja wie ein Traum eigentlich, dass man da so inspiriert wird durch so einen Zufall, dass man in so eine Gastfamilie kommt.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und viele Leute sagen ja mal, was, in den USA gibt es kein gutes Essen. Also dann die Menschen, die in den USA nicht gut gegessen haben, die waren einfach nicht da. Also wenn du zum Beispiel in den Südstaaten bist und du hast dieses Wahnsinns-Seafood, was du an jeder Ecke kriegst, oder die Soulfood-Küche der Schwarzen, diese Barbecue-Sachen, Jambalaya, diese ganzen unterschiedlichen kulturellen Einflüsse, die du da hast. Und das Essen ist da wirklich, wenn du ein bisschen guckst, einfach fantastisch. Na, du kannst da toll essen gehen.
Das ist auch eine scharfe Küche, oder? Also viel
kreolisch. Die kreolischen Einflüsse, ja, sind sehr würzig. Ne? Die haben so sehr würzige Wurst, die sie selber machen auch. Und dann mit Seafood gepaart zu so einem Eintopf kochen. Also Jambalaya ist das zum Beispiel. Mhm. Und auch Barbecue und so. Ne? Ist wahnsinnig deftig, aber... Also wirklich ganz köstlich. Ich denke heute noch manchmal dran zurück, obwohl es schon ziemlich lange her ist.
Und was hat dich denn jetzt letztendlich so nach Berlin gebracht? Gab es da irgendwas Bestimmtes, so einen bestimmten Ausschlag oder die Arbeit wahrscheinlich?
Also ich wollte nach dem Abi, ich war immer sehr abenteuerlustig oder vielleicht bin ich es auch heute noch, heute ist ein bisschen abgemildert, aber ich wollte unbedingt ins Ausland und dann habe ich eben Au-pair in den USA gemacht und dann wollte ich am liebsten gleich im Ausland anfangen zu studieren und das ging nicht und das hört sich jetzt vielleicht für manche Leute ein bisschen heftig an, aber da bin ich in den Osten gegangen, weil das war unbekannte Welt für mich. Ich bin nach Leipzig gegangen, ne, und das war wirklich wie eine ganz andere Welt. Und habe in Leipzig angefangen zu studieren und das war auch alles gut und so. Aber nach der Zwischenprüfung habe ich mich umorientiert und habe ich mir gedacht, was bleibt in Deutschland noch? Das wäre dann irgendwie Köln oder Berlin gewesen. Und dann hat es mich halt einfach in die Hauptstadt gezogen, einfach weil es halt auch die Besuche da immer sehr aufregend waren. Und genau, und dann bin ich in Berlin gelandet.
Und das ist ja auch dein Spezialgebiet, Gastro, Restaurants, Bars, Foodie-Spots, da ist halt richtig viel los, ne? Das ist immer, passiert immer richtig viel. Gibt es jetzt irgendwelche aktuellen Sachen, wo dir über die Füße gelaufen sind, wo du sagst, da war ich und das war super?
Ich liebe zum Beispiel Rocket & Basil in Schöneberg. Das ist für mich mit einer der, eigentlich der beste Frühstücksladen. Den machen 2 Schwestern mit persischen Wurzeln und die eine wahnsinnig kreative, aromatische Küche haben mit so viel Geschmack, also wirklich wahnsinnig köstlich, mit wirklich händevoll frischen Kräutern drauf, was ich wirklich liebe. Genau, also den Laden mag ich sehr gerne und den empfehle ich eigentlich auch immer wieder sehr gerne fürs Frühstück.
Ja. In welcher Gegend in Schöneberg ist der?
Das ist um die Ecke von dem hervorragenden. Wenn man da ist, sollte man gleich um die Ecke in die Potsdamer Straße gehen. Ich weiß nicht genau, wie die kleine Straße heißt bei Rock & Basil, aber es ist eine kleine Seitenstraße von der Potsdamer Straße. Und da ist ja dieser hervorragende libanesische Supermarkt Harp, wo man wirklich die allerbesten Gewürze und auch, wenn man sich ranwagen möchte, libanesischen Weine unter anderem kriegt. Das ist auch ein ganz toller Anlaufpunkt, wenn man ein Fan ist von Otto Lengi. Mhm. Weil wenn du reingehst und du sagst, und ich habe es wirklich schon ein paar Mal erlebt, entschuldigen Sie, haben Sie Rosenharissa, dann wissen die genau, die Frau oder der Mann hat ein Otto Lengi-Kochbuch zu Hause gelesen.
Ja, das stand ich übrigens auch schon mal.
Ja.
Und dann denkst du so, ich meine, gehst dann dahin und dahin und dahin und guckst und denkst so, wo kommt denn das auf einmal her? Wo soll ich das bekommen? Ja, es gibt ja zwar das Internet, aber man möchte ja eigentlich lieber
kleine Läden unterstützen. Das kannst du da ideal, genau. Marianne. Und vor allen Dingen, die sagen dir dann, guck mal, ganz hinten rechts ist ein großer runder Tisch. Alle Zutaten für alle Otto-Lengi-Rezepte auf einen Haufen. Ja. Naja, weil die das eben schon kennen, ne? Weil viele Leute auf der Suche dann da landen und die haben wirklich einen richtigen Otto-Lengi-Tisch. Finde ich toll.
Das ist ein sehr guter Tipp. Dankeschön.
Ja, gerne,
da freue ich mich jetzt zum Beispiel drüber.
Und das Besondere bei deren Gewürzen ist eben, dass die eine ganz hohe Qualität haben, weil oftmals werden Gewürze ja entölt. Und die Gewürze bei denen, die haben noch ganz viel Öle drin. Das heißt, sie sind wesentlich potenter. Die werden ein bisschen schneller schlecht. Aber die sind wesentlich aromatischer. Ja.
Oh, das hört sich gut an. Und wenn man so schön gefrühstückt hat und mittags wieder Appetit hat, ich finde zum Beispiel Lunchspots
schwierig,
in Berlin schwierig. Wir haben so eine große Stadt.
Ja.
Und ich tue mich zum Beispiel relativ schwer, weil ich bin ja eher so, muss ich ja zugeben, Charlottenburg, Kreuzberg. Vielleicht kannst du mir was erzählen?
Also meine Lieblingsspots sind nicht am Kudamm, aber was ich am Kudamm empfehlen kann, also was ich immer wirklich immer wieder sehr gut fand, war das Le Faubourg. Zum einen ist das ganz schick, der Service ist gut und auch die letzten Male, wo ich da war, war die Küche wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gutes Essen, guter Service, einfach alles richtig solide, gut, auch für ein Business-Lunch gut geeignet. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Wo ich momentan am liebsten Lunch esse, ist wieder ganz woanders und zum Beispiel von der Michelberger Familie. Mhm. Die haben ja das Hotel Michelberger in Friedrichshain mit dem Restaurant dran und ein Hotel. Die haben aufgemacht Theke in Wedding. Und zwar in der ehemaligen Schnapsbrauerei bei der preußischen Spirituosenmanufaktur, die die auch quasi übernommen haben und auch immer noch Spirituosen herstellen. Jetzt auch übrigens gerade einen ganz tollen neuen Bitterorange. Quasi, ich möchte mal fast sagen, Campari für Gourmets. Und die Theke, das macht der Alan Mix und das ist wirklich ein tolles Lunchangebot, wirklich richtig lecker. Also wirklich mit die besten Pommes der Stadt, mit einer Aioli für gute 7 €. Ich war ganz erstaunt, wir hatten den ganzen Tisch voll bestellt und das, was ich nie bestellt hätte, fand ich am allergeilsten, diese Leberkäse-Sandwiches. Also wirklich extrem köstlich. Die machen auch ganz viel, das Fleisch kommt immer aus irgendwelchen nachhaltigen Quellen und ganz viel Bio und auch selbst angebaut und so. Und der Alan Mix und sein Team, die machen da wirklich eine ganz tolle Location draus. Kann man auch schön draußen sitzen. Es ist günstig. Genau, das finde ich sehr nett. Toll ist auch zum Mittag Aris in Kreuzberg. Ist ein Laden, der auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist, weil die Inhaberin alleinerziehenden Müttern 10% auf die Rechnung gibt, was ich ganz sympathisch fand. Cool. Ja. Cool. Und das ist so ein New York Diner Feeling. Ne? Das finde ich auch richtig schick. Man hat das Gefühl, man ist wirklich in New York. Das ist eine ehemalige Garage, ganz hohe, lichte Räume und eine ganz tolle amerikanische, ich sag jetzt mal so Deli-Küche, ne? Sandwiches. Aber ich habe zum Beispiel da auch so ein gebratenes Huhn gegessen, was wirklich richtig gut war. Also wirklich wunderbar vom Spieß und so ganz köstlich. Super nett, dass
du das Wasser im Mund. Ja. Ja. Und so wollen Champagner trinken.
Yes. Ja. Cheers.
Cheers.
Genau, ein paar schöne Läden und auch neue Läden gibt es ja immer mal. Aber ich glaube, Lunch hat so ein bisschen aufgehört, weil sich es für viele Gastronomen nicht gelohnt hat, ne?
Ja, und die viele sind ja wirklich sehr, also die meisten sind ja wirklich extrem erfinderisch gewesen. Mhm. Und ich glaube, aber das so vom Gefühl her, dieses Jahr fast die größte Herausforderung irgendwie ist, weil wir natürlich in diesem Jahr so die Quintessenz oder die Summe aller Auswirkungen spüren, die in den letzten Jahren passiert ist.
Ja.
Und dann glaube ich, einfach einige dann auch keine Lust mehr haben.
Ja.
Was ich verstehen kann.
Genau.
Wir sind ja eine Berufsgruppe, die das macht, weil sie Emotionen haben und diese verkaufen, weil Ideen, Geschmacksbilder, Begeisterung, Passion und all diese Dinge. Und wenn man ständig einen, Entschuldigung, in den Arsch getreten bekommt,
ja,
und ausgebremst wird von der Regierung und von den äußeren Umständen, dann kann ich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, nee, er macht das jetzt dann zum Ende des Jahres zu und versucht nochmal was anderes.
Ja.
Für mich kommt es jetzt nicht in Frage, aber ja, ich halte durch. Aber trotz alledem habe ich da irgendwie schon großes.
Ich kann es verstehen, es bleiben ja auch vielen Leuten die Gäste weg. Und das hat aber eben auch was damit zu tun, dass auch ich als Gast weniger Geld im Portemonnaie habe durch diese Inflation. Du musst es dir ja erstmal leisten können, noch essen zu gehen. Ne?
Stimmt.
Aber auch diese Unterschiede, dass ich jetzt wirklich merke, ich verdiene nicht mehr Geld als die letzten Jahre, aber ich habe weniger im Portemonnaie eben durch Inflation, genau, Lebensmitteleinkauf. Ich muss ja essen, ja, das ist ja kein Luxus. Ich muss ja essen, ich muss ja wohnen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld und das eben aber auch viele Restaurants ihre Preise erhöhen mussten, teilweise mussten. Ich glaube, manchmal, muss ich ganz offen sagen, aber weil natürlich eben auch Personal wird ein bisschen teurer, dies wird teurer, das wird teurer, Lebensmitteleinkauf wird teurer, Strom wird teurer, alles wird teurer. Die Frage ist nur, wo geht's hin? Und gibt es natürlich, ich weiß nicht, wenn das jetzt auf 7% Mehrwertsteuer zurückgeht, ich weiß nicht, ob das so ein wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein, ist mein Eindruck, ehrlich gesagt.
Aber zumindest ist es ein Tropfen.
Es ist ein Tropfen, ja.
Ich glaube, dass ganz viele das auch so als Ziel gerade irgendwie im Blick haben. Mhm. Weil dieses Jahr, ich bin froh, dass ich zum Beispiel keine Außengastronomie habe.
Das wird aber dieses Jahr wirklich auch für die Gastronomie grauenhaft.
Genau, und das meine ich halt. Ne? Die eigentlich so eher einen großen Außenbereich haben und dann ihr Hauptgeschäft im Jahr vielleicht auch mitmachen. Denen ist, glaube ich, ganz viel entgangen an Umsatz und an Gästen. Und das könnte auch noch zu Schwierigkeiten am Ende des Jahres führen. Ja. Ne? Wenn wir jetzt hier so im Gespräch sind, man merkt ja, wie gut du einfach in der Berliner Gastronomie verwachsen bist. Und du reist ja auch viel. Man sieht ja, dass du auch kulinarisch wirklich ein sehr offenes Auge hast. Wenn ich jetzt mal auf das Grundthema des Podcasts zurückkomme, Frauen in der Gastronomie. Mhm. Du erlebst ja auch sehr viel. Meine Frage ist, wenn du das jetzt aus den Augen der Frauen in der Gastronomie betrachtest, gibt es da Begebenheiten oder Situationen, wo du sagst, ja, meiner Erfahrung nach, da gibt es schon Momente, wo ich mich frage, warum wir uns da noch nicht weiterentwickelt haben.
Was meinst du mit weiterentwickelt?
Kommunikation zwischen Gästen und Service, überhaupt in vielleicht auch so, wie nenne ich das jetzt, Kommunikation intern in Restaurantbetrieben.
Mhm. Ja.
Sexismus am Arbeitsplatz und all so eine Geschichten.
Oh, da kann ich viel erzählen. Ja. Naja, die Gastronomie spiegelt ja im Endeffekt die Gesellschaft wieder. Na, muss man mal sagen, nur Gastronomie. Also ich habe ja mit 16 angefangen zu kellnern. Na, also ist natürlich alles auf einem ganz anderen Niveau, als viele Frauen das in der Gastronomie machen. Aber ich habe angefangen zu kellnern. Ich habe immer neben meinem Studium gearbeitet, in der Gastronomie, entweder am Tresen oder im Service. Irgendwann bin ich rübergewechselt in die Küche, habe viel gekocht und so. Und ich muss sagen, was ich da teilweise erlebt habe, wenn man das den Leuten so erzählt, die nicht aus der Gastronomie kommen, die können das gar nicht glauben. Ne? An Übergriffen, an, also nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Ich meine, das haben wir ja alle mal erlebt, als Frau in der Küche zu sein. War damals, also als ich noch richtig in Küchen gearbeitet habe, vor 15, 20 Jahren, das war schon echt krass, muss ich sagen. Ne? Also da waren Sachen dabei, wo ich denke, mein Gott. Und da war ich ja noch eine kleine Maus. Also es ist ja immer noch mal ein Unterschied, ne? Ob man eine 20-, 25-Jährige ist oder älter, wie man damit umgeht. Ätzend ist es trotzdem. Aber ich habe den Eindruck, die Gastronomie ist ja quasi ein Spiegel der Gesellschaft und es geht langsam voran, aber es geht eben auch nur sehr langsam voran. Ne? Und ich glaube, was muss ich da tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, teilweise sind es strukturelle Probleme, die zum Beispiel wie Frauen in der Gastronomie happy werden können. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Esszimmer aufs Stöckchen kommt, aber viele Frauen wollen ja Kinder haben etc. Wie ist das lebbar in der Gastronomie in so einem Job, wo du hauptsächlich, wenn du, sag ich jetzt mal, ob du im Service bist oder an der Bar, hauptsächlich abends arbeitest? Das ist natürlich eine Aufgabe der Gastronomen, da Strukturen zu schaffen, dass eben auch Frauen da arbeiten können. Wobei ich sagen muss, dass natürlich auch viele Männer, viele Väter nicht unbedingt jeden Abend in der Küche stehen wollen oder jeden Abend arbeiten wollen. Ne? Das ist eben bei der Gastronomie ein bisschen.
Ja, es ist halt besondere Situation.
Ja.
Eigentlich generell Restaurantbetriebe. Und wie wir ja auch vorhin schon besprochen haben, das Lunchgeschäft existiert ja fast gar nicht so richtig. Das ist ja alles auf den Abend konzentriert, weil du da eben auch natürlich den meisten Umsatz machen kannst als Gastronom. Weil wenn, ich sag jetzt mal so, einen guten Umsatz machst du erst, wenn du auch gut Wein verkaufen kannst und zusätzliche Getränke. Und das kannst du mit dem Lunchgeschäft natürlich so gar nicht reinbringen, weil mittags wird halt weniger Alkohol.
Es wird leider zu wenig gesoffen mittags.
Leider wird zu wenig gesoffen in Berlin mittags. Genau, so ist es. Weil die meisten müssen ja dann doch nochmal arbeiten, wenn es Geschäftsessen war oder so eine Geschichten. Und so Daydrinking ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht so verbreitet wie es in anderen Gesellschaften, Kulturen. Ja, genau. Also Frankreich und Italien ist es ja ein bisschen anders.
Das ist ein bisschen anders.
Da ist immer 12 Uhr.
Ja, genau.
Und da wird dann auch zum großen Menü große Weine getrunken und hier und da oder kleine Weine, wie auch immer.
Ja.
Aber da wird ohne Scham und schlechtes Gewissen einfach der Mittag genossen und da sind wir sehr verkopft als Deutsche.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich eine logische Erklärung, dass der Gastronom an sich auch auf das Abendgeschäft konzentriert. Ne? Ja, ich denke mal, dass generell wird das eine Problematik bleiben. Aber für mich ist das immer noch ein strukturelles Problem, was der Staat regeln muss, indem sie eben auch Eltern die Möglichkeit schaffen, in Ruhe abends zu arbeiten, indem sie ohne schlechtes Gewissen ihre Kinder eben auch dann mal in den Kindergarten oder Hort, wie sich das dann genau. geben kann, ohne dass man übrigens dann auch von der Gesellschaft verurteilt wird.
Ja, du, Augen auf beim Kinderkriegen kann ich nur sagen, weil, also ich meine, ich habe ja auch keine Kinder. Und ich muss sagen, ich wäre vielleicht gerne Vater geworden, aber Mutter wäre ich nicht so gerne geworden. Weißt du, was ich meine? Also im Endeffekt bleibt es ja ganz oft einfach auch an den Müttern hängen.
Ich komme ja wirklich aus einem klassischen Elternhaus. Mhm. Und ich merke ja aber in meinem Betrieb selber, da wo dann Kinder in die Familie kommen, Familien gegründet werden, wie aktiv wir natürlich auch als Arbeitgeber und Arbeitgeberin versuchen dafür zu sorgen, dass es da Modelle umgesetzt werden können mit Elternzeit, mit Vaterschaftszeit und Mutterzeit und weiß ich nicht was. Aber findest du jetzt zum Beispiel, solange wie du jetzt schon mit der Gastronomie zu tun hast, dass generell aber zum Beispiel, gehen wir mal jetzt so von Berlin aus, eine Veränderung stattgefunden hat in der Kommunikation untereinander, von den Mitarbeitern, zwischen den Geschlechtern, auch so von Chef zu Mitarbeitern und umgekehrt, was früher ja alles sehr streng war und auch sehr ernst. Findest du, dass es eine Auflockerung gibt?
Also die Einblicke, die ich habe, ne, die sind natürlich punktuell. Ne? Und als ich noch richtig in der Gastronomie gearbeitet habe, was da teilweise für ein Tun geherrscht hat. Ja. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht mehr so. Hm. Nicht überall. Vielleicht natürlich vereinzelt, es gibt es immer vereinzelt, aber ich glaube, der Ton hat sich geändert. Das Bewusstsein ist da. Darf ich den Körper meiner Mitarbeiterin kommentieren oder nicht? Das hat auch der letzte Depp langsam mal gemerkt, dass man es vielleicht nicht mehr tut im Arbeitskontext, dass man im Arbeitskontext nicht mehr flirtet, dass man im Arbeitskontext nicht mehr antatscht. Na, ich glaube, das ist jetzt schon auf breiter Ebene angekommen. Das ist schon so ein bisschen Paradigmenwechsel, was ich denke, was ich so sehe. Und auch wenn ich mit vielen jungen Küchenchefs, hauptsächlich ja immer noch Männer, muss man sagen, oder leider sagen, spreche und sage, na, habt ihr eine Frau im Team? Wie funktioniert das? Und oft viele eine Frau suchen oder jemanden einstellen wollen, aber sagen, es gibt weniger. Wir hätten gerne jemand, einfach auch nur für den Vibe und für die Stimmung im Team, weil die Stimmung meistens doch irgendwie ein bisschen besser ist, wenn doch nochmal eine Frau dabei ist. Ne?
Ich nicke.
Ja.
Das kann man ja nicht
sehen. Genau.
Also wir haben das große Glück, dass wir in der Küche momentan 4 oder 5 Frauen haben.
Mhm.
Und ich finde das total angenehm, weil es einfach eine super Atmosphäre, alle fühlen sich wohl, alles ist sehr entspannt und auch unsere Zusammenarbeit zwischen Küche und Service halt auch insgesamt, also es ist alles gut verteilt. Wir kommen immer mehr dahin, dass wir sehr ausgeglichen sind oder sein könnten, was Frauen und Männer als Geschlechter Verteilung haben in den Teams. Und das freut mich einfach, weil ja. Es wird jetzt, und das ist alles passiert, ohne dass man jetzt Druck ausgeübt hat, sondern einfach, weil wir einfach tolle Bewerbungen hatten. Da freut man sich natürlich, ja. wenn man ihn dann auch einstellen kann. Aber das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass immer mehr Frauen auch aktiv sich dafür entscheiden, Köchin zu lernen. Und wenn die natürlich auslernen und dann den Beruf weitergehen, dann gibt es natürlich auch viel mehr auf dem Markt, die man dann noch einstellen kann. Weil früher war das ja so ein klassischer Männerberuf, dass auch gar nicht Frauen gelernt haben. Und es ist trotzdem auch für mich als Arbeitgeberin zum Beispiel sehr schwer, muss ich es jetzt mal so formulieren. Ich hatte die Situation vor 3 Jahren, dass eine auszubildende Köchin in der Abschlussprüfung von männlichen Prüfern schon drangsaliert worden ist. Ui. Und das war sehr schwer, dagegen vorzugehen, weil das natürlich dann immer gesagt wurde, ja, das ist eine persönliche Einschätzung. Aber es ist natürlich traurig, wir wollen ja auch ausbilden, wir wollen natürlich, dass genauso viele Frauen wie Männer diese Küchenausbildung machen. Man hat aber so ein schlechtes Gefühl, seine Mitarbeiterinnen dann zum Prüfung zu schicken, was wirklich traurig ist.
Das ist ja grauenhaft.
Das ist wirklich grauenhaft. Ja. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, weil ich generell denke, dass zum Beispiel die IHK da ja eigentlich auch daran arbeitet, am Puls der Zeit zu sein.
Na, aber
die Prüfer natürlich aus irgendwelchen Hotels kommen, die, wie soll ich sagen, dann auch schon einer älteren Generation angehören, die eben noch gewohnt sind, dass man kuschen muss. Und seinen Mund nicht aufmachen darf, keine eigene Meinung haben darf und dann vielleicht auch denken, dass Frauen in der Küche nichts zu tun haben, dann kommt man in so eine Situation, was eigentlich traurig ist. Also da sollten wir eigentlich auch schon weiter sein.
Ja, da gibt es viele Parallelen zum Journalismus. Ja. Ich finde sowieso, Kochen hat ganz viele Parallelen zum Journalismus.
Wirklich?
Ja, total. Weil überleg mal, also wenn du zum Beispiel bei einer Tageszeitung arbeitest, also ich bin ja auch hauptsächlich Tageszeitungsjournalistin, um 17 oder 18 Uhr ist Schluss, da muss alles fertig sein, da gibt's kein Gequatsche. Ich habe Rückenschmerzen, mein Hund ist krank, die Tür ging nicht auf, keine Ahnung, weißt du? Und man kriegt auch immer sofort Feedback, Leserbriefe, böse Leserbriefe. Also wenn ich über vegane Sachen schreibe, dann müsstest du mal die Leserbriefe lesen. Das ist ganz schlimm. Und beim Kochen ist ja auch so, ne? Es ist alles irgendwie, man steht sehr unter Druck. Ja, man muss einfach delivern, da gibt's kein Gequatsche, ne? Und bis auf den Punkt und dann kriegst du sofort das Feedback. Aber eben auch diese Machtstrukturen, wie das früher war, ne? Früher im Journalismus war das auch so, ja. In der Redaktionskonferenz, das war wahnsinnig hierarchisch, ja. Da war ich, als ich da anfing, das kleinste Licht und dann haben erstmal die ganzen wichtigen Männer gesprochen und weißt du. Und das war, ich finde, das sind so ganz ähnliche Strukturen auch immer gewesen und aber ähnlich wie bei der Gastronomie hat sich das im Journalismus auch alles natürlich auf eine Art und Weise aufgeweicht. Die Leute sind ein bisschen sensibler geworden, möchte ich mal sagen. Also nicht sehr sensibel, aber sensibler geworden. Auch für, man verbringt ja eben auf der Arbeit sein halbes Leben, ne? Dass man einfach ein schönes Arbeitsumfeld hat und dass man entsprechende Umgangsformen miteinander pflegt. Dass man auf Augenhöhe miteinander spricht.
Dass man den anderen so anspricht, wie man gerne selber angesprochen
ganz werden genau
möchte. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Leitweg.
Eigentlich schon,
und oder? Dann, wenn das ein bisschen anders läuft, dann denke ich mir immer so, okay, wenn du wirklich denkst, dass das der richtige Weg ist, sollen wir dich dann auch so ansprechen.
Also. Genau. Aber genau wie in der Kulinarik ist das auch im Journalismus so, dass oft Frauen weniger Kompetenz zugestanden wird.
War das bei dir auch so?
Ach, unzählige Male. Also ich kann ja wirklich nur sagen, ich habe ja eine Zeit lang auch Fernsehen gemacht, wo ich quasi in der Jury war und wir haben Essen beurteilt. Also wenn sich das jemand angucken will, es macht richtig Laune, das zu gucken. Hier, mein Lokal, dein Lokal, Berlin. Und ich war in einem wunderbaren Jury-Team, unter anderem mit Studi, der hat früher Küchenschlacht gemacht, der lebt heute in London, der hört das bestimmt, lieben Gruß nach London, mein Lieber. Der war sozusagen der Profi und wir waren zwei, so Halblein irgendwie, also Halblein. Er war Feinkostverkäufer, ich eben Gastrojournalistin. Ich hatte ja jahrelang schon in Restaurants gekocht, ich hatte Caterings gemacht, tausend Sachen gemacht in der Richtung, also hatte auch ein bisschen Ahnung vom Sujet. Aber dennoch, immer wenn es darum ging, dass man im Restaurant quasi gesagt hat, das war toll, das war schlecht in der Runde, da wurde immer nur der Mann angeguckt und da wurde immer nur der Mann ernst genommen. Und das merkt man schon deutlich, ja, wo ich so denke, okay, das ist ein cooler Typ und alles hat Ahnung von bestimmten Sachen, aber von Gastronomie habe ich einfach wesentlich viel mehr Ahnung. Ja. Ich kann dir sagen, okay, warum diese Soße nicht funktioniert hat. Ich kann dir sagen, dass du vielleicht dein Besteck mit dem Griff nach oben in den Behälter steckst und nicht mit den Zinken nach, weißt du, was ich meine? Also lauter solche Sachen. Und ich merke immer wieder, dass einem als Frau immer ganz wenig Kompetenz zugestanden wird. Immer viel weniger als Männer. Also jeder mittelmäßige Mann wird ernster genommen als die meisten Frauen. Und ich glaube, es hängt auch nicht unbedingt immer mit deinem Auftreten zusammen, weil ich bin jetzt wirklich nicht jemand, die sehr schüchtern daherkommt, sondern ich sag schon, was ich denke. Und aber ich habe oft den Eindruck, dass es dennoch immer noch ist, auch der mittelmäßigste Foodblogger wird ernster genommen als jemand, der wirklich ein bisschen Ahnung von dem Sujet hat. Und das finde ich immer noch so ein bisschen befremdlich, dass Frauen immer noch wenig Kompetenz in vielen Bereichen zugestanden wird.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Geht dir das auch manchmal so?
Ich merke das ja auf den großen Veranstaltungen, ohne jetzt diesen Veranstaltungen nahe treten zu wollen, wie 50 Best Restaurants oder Le Grand Table du Mont. Es ist schon so, dass man schon merkt in der Kommunikation untereinander und auf die Menschen dann auf diesen Veranstaltungen auf einen zugehen, dass sie tatsächlich, wenn ein Mann neben dir steht, doch dieser zuerst angesprochen wird
immer.
Und nach seiner Meinung gefragt wird
immer.
Als man selber. Und auch wenn ich jetzt irgendwie 8 oder 9 oder 10 Jahre in Folge auf diesen Veranstaltungen da international unterwegs war, ist es auch so, dass man merkt, dass man als Frau eigentlich so ein bisschen untergeht. Also man trifft jedes Jahr die gleichen Menschen, Männer, die jedes Jahr zu einem sagen, ah, schön, dass wir uns kennenlernen, obwohl wir uns schon 10 Mal gesehen haben.
ich kenne das.
Und inzwischen habe ich, ich will nicht sagen aufgegeben, aber früher habe ich das sehr persönlich genommen. Inzwischen lächle ich einfach darüber und wappne mich in diesen Situationen einfach ganz anders, weil ich weiß ja, was meine Fertigkeiten und Fähigkeiten sind.
Und das auf deinem Level, Marianne, ganz ehrlich. Also sorry.
Letztes Jahr hat mein Restaurant zu den 30 Besten der Welt gehört.
Oh mein Gott.
Es ist ja nicht so.
Was müssen wir noch tun als Frauen?
Weil ich Geschäftspartnerin von Tim Rau bin, sondern ja. Wir zusammen Geschäftsführer.
Na klar.
Und das ist da teilweise. Also gibt es dann auch so eine Frauengruppe, die dann zusammengerufen wird, da kann man sich dann eintragen für so ein Ladies' Lunch, wo dann kommuniziert wird, aber es gibt kein Follow-up, es gibt kein, das ist dann 1,5 Stunden, dann ist das Ding auch schon vorbei und es wird ganz viel versucht so zu pushen, so. Also da ist irgendwie ganz, ganz, ganz viel noch Luft nach oben,
ja.
Und insofern, es ist in meiner Sparte auf jeden Fall so, dass ich froh bin, dass ich da auch viel bewegen kann.
Ja.
Aber halt auch nur in meinen Grenzen.
Genau.
Um das mal so zu formulieren.
Mit einem Podcast wie diesen.
Ja.
Also ich kann dir nur sagen, ich war neulich wieder essen, war eingeladen. Und habe meinen besten Freund mitgenommen. Und der Sommelier kam an den Tisch. Und wir sind ja in Berlin. Er hat natürlich nur Englisch gesprochen. Yes, I heard you're the most important table here tonight. Bla, bla, bla. Und spricht wirklich den ganzen Abend nur mit meinem besten Freund. Bis es mir dann irgendwann mal gereicht hat. Und irgendwann habe ich gesagt, you know why we're the most important table here tonight? Because of me. He's my accessoire. Und da war er so ganz konsterniert. Ja, ist eigentlich sehr traurig, ja, dass grundsätzlich immer angenommen wird, der Mann ist der wichtige Mensch am Tisch. Ja. Und ich meine, das Gute ist daran, ich ziehe meinen Selbstwert nicht daraus, wie Menschen mich beurteilen. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ich finde es viel spannender, ehrlich gesagt, sich zurückzunehmen und sich nichts anzuschauen.
Genau.
Weil man so ein bisschen auch so diesen eben auch den wahren Vibe irgendwie herausfindet. Deswegen lehne ich mich dann immer zurück, schaue mir das an und denke mir so meinen Teil und sehe, dass dann auch oft in so einem Restaurant ganz viel geredet wird, aber eben das nicht wirklich umgesetzt wird. Und ich finde es auch schade, dass oft versäumt wird, zum Beispiel, es kostet ja auch niemanden was, am Tisch zu fragen, wer bekommt denn die Weinkarte? Das ist doch nur ein Satz.
Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und jeder Laden, der das nicht macht, das ist unmodern.
Das sind so Punkte, da ist auch noch Luft nach oben.
Sehr viel nach oben.
Wenn wir über gastronomische Trends reden würden, dann würden wir bestimmt in das Segment alkoholfreie Getränkebegleitung reingehen, oder?
Schön, dass du das ansprichst, Marianne. Ja, selbstverständlich. Also ich denke, das fing ja schon vor ein paar Jahren an, dass wir alkoholfreie Menübegleitungen auf jeden Fall in den vielen Sterne-Restaurants hatten. Und ich denke, das ist ein großer Trend, der sich jetzt eigentlich auch schon im Mainstream langsam abbildet. Ne? Wenn du siehst, wie die Getränkeindustrie, also ich bin neulich gefragt, weil ich hatte so ein Infogespräch von einer großen Agentur, die alkoholfreie Alternativen, Erwachsenengetränke-Alternativen entwickelt zum Beispiel. Also die ganz großen Unternehmen sind ja jetzt auch schon längst dran, tolle Sachen zu produzieren. Früher waren es die Pioniere waren kleine Unternehmen auch aus Berlin, ganz viel. Ne? Zum Beispiel hier Lauri war was oder Andan, kommt jetzt nicht aus Berlin, aber die eine Alternative für Erwachsene zu trinken ohne Alkohol bieten wollten. Und die letzten Studienuntersuchungen und die WHO hat ja auch gesagt, leider muss ich sagen, also
zu unserem Bedauern.
Du weißt, was jetzt kommt. Dass jedes Glas zu viel ist. Früher wurde ja ein moderater Alkoholverzehr empfohlen, teilweise sogar noch ein Glas Rotwein am Abend. Davon wird ja jetzt generell abgeraten. Und ich glaube, das wird auch einen gewissen Paradigmenwechsel in Folge haben. Und dass die Gäste und Gästinnen aber so anspruchsvoll sind und keine Lust mehr haben auf Apfelsaftschorle, auf ich weiß es nicht, Cola oder so am Abend, sondern zu einem schönen Menü möchtest du vielleicht auch ein adäquates Getränk haben. Und da muss man klar das Vorwort nennen. Die haben Benchmark gemacht hier in Berlin mit ihrer alkoholfreien Menübegleitung.
Ich winke gerade und sage damit, schon vor Jahren,
ganz vielen
Jahren haben die das schon gemacht.
Ganz tolle alkoholfreie Kreationen mit wahnsinnigem Arbeitsaufwand auch. Ne? Und es gibt eine Expertin, die will ich ja auch nicht unerwähnt lassen, Nicole Klaus, die auch wirklich ganz tolle Bücher dazu geschrieben hat. Zwei ganz tolle Bücher dazu mit Rezepten und etc. und auch mit Pairing-Sachen. Und ich muss sagen, ich habe vor einigen Jahren während Corona auch selber angefangen, alkoholfreie Getränke zu produzieren. Also fing während Corona aus Langeweile an mit Sauerteig, als ich dann 10 Kilo mehr drauf hatte, bin ich umgestiegen auf Getränke von Brotbacken, schnell wieder weg, auf Kombucha und Wasserkefir. Und Wasserkefir zum Beispiel, Kombucha gibt es ja jetzt relativ häufig und auch tolle Marken aus Berlin, ob es jetzt Busch ist oder Roy. Genau, aber Wasserkefir gab es noch nicht und das habe ich jetzt angefangen zu produzieren für Restaurants, so Bespoke Editions. Kleine Auflagen und genau, und nenne mich Berlin Culture Club. Ja, und mache das so als kleiner Side-Hustle, als kleine Leidenschaft nebenbei.
Könntest du vielleicht für die ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, was Wasserkefir ist,
ja.
Also Kombucha ist ein bisschen bekannter,
mhm.
Aber vielleicht könntest du da mal ganz kurz noch in die Tiefe gehen.
Sehr gerne. Also Wasserkefir hat überhaupt nichts mit dem normalen Kefir zu tun. Na, also Wasserkefir ist vegan, hat nichts mit Milch zu tun. Wasserkefir ist im Endeffekt Wasser, Trockenfrüchte, ein wenig Zucker und eine Starterkultur. Wasserkefirkristalle sind das. Die nennt sich auch Tipikos. Da gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Namen. Ähnlich wie der Kombucha Scoby, der oft fälschlicherweise als Pilz bezeichnet wird. Es ist kein Pilz, es ist ein Scoby. Also es ist, sind Hefen und Bakterien quasi. Und das ist wie so eine Starterkultur, wie der Sauerteig oder wie die Hefe beim Brot. Ne? Und dadurch fermentiert das Wasser mit dem Zucker. Der Zucker wird umgewandelt in Kohlensäure und dieses Getränk bekommt so einen ganz eigenen Geschmack, der einfach so ein ganz volles Mundgefühl bringt, was irgendwie viel voller und interessanter ist als zum Beispiel eine Coke oder eine Apfelsaftschorle. Ne? Es schmeckt einfach erwachsen. Es hat einen kleinen Hauch von Hefe, je nachdem, wie du es machst. Kleinen Hauch von Hefe, es hat etwas Säure drin und es wird auch oft gerne von Menschen als Champagnerersatz verwendet. Mhm. Ist natürlich, schmeckt nicht wie Champagner und will auch nicht wie Champagner schmecken. Mhm. Es ist eben eine eigene Getränkekategorie und man kann es im zweiten Schritt nochmal zweit fermentieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel welche gemacht mit Sichuan-Pfeffer, mhm. Mit Himbeere und Ingwer, mit Rote Beete. Mhm.
Oh, ja. Rote Beete liebe ich auch.
Ich habe bei der Berlin Food Week zum Beispiel einen Workshop mal gegeben rund um Wasserkefir. Und das fand ich so toll. Da haben 20 Leute teilgenommen. Der war wirklich innerhalb von einer Stunde ausgebucht, was ich so spannend fand, weil der Wasserkefir ist ja total unbekannt in Berlin eigentlich und wird kommerziell noch nicht wirklich hergestellt. Und da habe ich ganz viele Sorten zum Verkosten mitgebracht und dachte, naja gut, die stehen jetzt alle auf Himbeere, weil das so ein bisschen gefälliger ist. Aber durch die Bank weg war der Sichuan-Pfeffer der absolute
das
Favorit.
Das glaube ich aber auch. Das finde ich total, das klingt total spannend, weil ja. Das eben auch kein Mainstream ist, sondern eben was Außergewöhnliches.
Genau. Naja, es ist schon ein außergewöhnliches Trinkerlebnis und ja, es ist eben eine Alternative. Ne? Also du siehst, ich liebe auf Champagner.
Ein Glück.
Ja.
Für mich.
Lieben wir ja beide sehr. Ja. Und aber man kann ja immer Alternativen aufweisen und.
Aber ich denke auch tatsächlich, da möchte ich dir recht geben, dass der Trend schon dahin gehen wird, dass immer mehr nach alkoholfreien Alternativen gefragt werden wird, weil wir eben aber auch allgemein in der Gesellschaft gesundheitsbewusster werden. Und es gibt ja so viele tolle Studien, die zeigen, was du machen kannst, um eben dein Leben aktiv zu verlängern, zu verbessern. Ich meine, wir haben ja den Vorteil, wir haben all dieses Wissen inzwischen. Das hatten wir ja vor 20, 30, 40 Jahren alles noch nicht. Mhm. Und viele Menschen machen ja auch Gebrauch davon. Ich zum Beispiel auch. Also beim Champagner, das habe ich jetzt leider noch nicht erzählt, aber viele andere Dinge, da bin ich ganz aktiv dabei. Und ja, deswegen denke ich, das ist ja auch dieses Ding, was kannst du trinken, was gut schmeckt, was jetzt nicht vollgepumpt ohne Ende ist mit Zucker.
Genau.
Das ist halt, denke ich, auch immer entscheidend. Ja. Was einen angenehmen begleitenden Geschmack hat oder sogar vielleicht bei einem Gericht eventuell sogar noch was begleiten kann, ohne negativ aufzufallen.
Also ein ganz, ganz niedriger Einstieg in diese ganze Welt der alkoholfreien Getränke, weil die sind teilweise sehr teuer. Es gibt zwei Läden online, also zum einmal Nüchtern Berlin und dann gibt es den Mindful Drinking Club in Prenzlauer Berg. Da kann man auch so Verkostungsabende machen. Aber wer es noch niedrigschwelliger möchte, nämlich eins meiner Lieblingsalkoholfreien Getränke, wenn ich irgendwie was brauche, ein bisschen so ein Drinky nach Feierabend, ich will mich belohnen, aber ohne Alkohol, ist von Martini. Martini hat wirklich zwei ganz hervorragende alkoholfreie Alternativen auf den Markt gebracht. Einmal Martini Vibrante und einmal Floreale. Das steht auch in der Nähe von dem normalen Martini. Und eins ist rot, eins ist hell. Und das Rote, sage ich jetzt mal, ist so Aperol Spritz nachempfunden. Und das andere, keine Ahnung. Generell, ich würde fast sagen, so einfach normalen Martini. Und das gepaart mit einem Schweppes Dry Tonic Water, also das Dry Tonic Water, was quasi keinen Zucker hat. Das schmeckt wirklich so toll. Noch ein bisschen Zitrone oder Limette rein, aber muss noch nicht mal mehr. Und das ist wirklich ein so ein toller Feierabenddrink, wo viele Leute, denen ich das manchmal einfach als Aperitif, wenn ich zum Essen einlade, starte ich oft einfach mit einem alkoholfreien Getränk. Dann nehme ich gerne diese Martini-Alternativen oder jetzt im Sommer auch ganz toll von Dr. Jaglas, Christina Jaglas, die so tolle Drinks macht. Hat ein San Gimello, das ist ein Limoncello ohne Alkohol. Und ich finde, ehrlich, der schmeckt besser als der mit Alkohol. Und jetzt hat sie noch eins mit Pampelmuse. Das schmeckt so insanely gut. Also da fehlt einem der Alkohol wirklich nicht, weil du so ein tolles Mundgefühl hast. Du hast den Eindruck, du trinkst Alkohol, weil es einfach alle Knöpfe drückt, ne? Und ich finde, das ist eine tolle Alternative für zum Beispiel in der Woche, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss und ein Mensch ist wie ich, der wirklich inzwischen leider jedes Glas Wein, jedes Glas Champagner am nächsten Tag merkt. Ne? Mhm. Und dann hebe ich mir das Alkoholtrinken eigentlich auf zum Freitag oder Samstag, weil ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss. Und damit fahre ich ganz gut.
Ja, klingt gut. Ja. Vielen Dank für die schöne Empfehlung.
Sehr gerne.
Wenn du jetzt noch einen Foodspot in Berlin empfehlen solltest. Fangen wir mal mit Berlin an. Ich würde gerne noch mit dir außerhalb von Berlin eventuell, schön, wenn du magst.
Gerne.
Aber wenn du jetzt sagst, place to be.
Momentan in Berlin, was Neues, was Heißes, was Sexy.
Ja, genau. So wie wir.
So wie wir. Also Marianne, wenn du mit mir essen gehen möchtest, dann würden wir gehen zum Beispiel. Also ich liebe sehr das Jolie Bistro in Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal von gehört, ne?
Ja.
Wunderschönes Interior, wirklich ein traumhaftes Interior, aber auch eine schöne Terrasse zum Helmholtzplatz, also eben im Prenzlauer Berg raus. Eine relativ klassische französische Bistro-Küche, aber immer mit dem gewissen Etwas. Ja? Also ein wahnsinnig sympathischer, netter Service. Genau. Und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, spannende Weinkarte. Das wird gemacht von den Leuten, die das November und The Catch machen, aus Riga ursprünglich. Die haben viele Geflüchtete aus der Ukraine eingestellt. Auch das November immer noch ein toller Laden. Ja. Moderne japanische Brasserie. Also,
ich mag das The Catch sehr gerne.
The Catch mag das sehr gerne.
In der Nähe
vom Kudamm. In der Nähe vom Kudamm, genau. Und ein modernes kalifornisches Sushi. Ne? Ganz modernes Sushi, jetzt nicht für Puristen oder für totale Japan-Fans. Das ist schon ein bisschen Kalifornien-Sushi, aber eine insane Fischqualität auch. Und für mich ist das so der Grund, warum man essen geht. Ja?
Mhm.
Weil ich gehe nicht essen für Sachen, die ich zu Hause easy machen kann. Also ich finde, es hat eigentlich relativ viel Spannendes aufgemacht die letzten Monate oder auch. Es ist interessant, weil Berlin ist immer so im Wandel. Es macht immer was zu und es macht immer was auf. Oder?
Stimmt, ja, absolut.
Macht immer was Neues auf. Also ich überlege gerade, wo ich in letzter Zeit war. Ich war zum Beispiel in der Boyster Bar, die gibt es schon ewig. Aber es ist auch so ein richtig netter Laden in Neukölln. Der Service ist wirklich so freundlich, so aufmerksam. Das Essen ist gut, da kann man toll so Mulfrit essen. Das ist für mich so Sommer in Berlin. Da gehe ich immer im Sommer einmal hin. Irgendwie, jetzt hat es natürlich geregnet. 2025 Sommer.
Aber ich finde sowieso, dass Neukölln ja so ein
Wahnsinn
sich super entwickelt hat.
Ja.
Wir also haben das Heilmann und Klee.
Heilmann und Klee.
Einen super Job.
Fantastisch. Machen. Und auch, also Chapeau. Wirklich. Aber Neukölln, ich glaube, die Mieten sind halt relativ handelbar noch. Man kann Zwischenmiete schnell irgendwo raus rein. Deshalb machen da so viele neue, tolle Läden auf. Weil zum Beispiel in Prenzlauer Berg einfach so mal schnell einen Laden aufmachen oder in Charlottenburg oder am Kudamm, das ist halt schwierig, ne? Was einfach nur Miete.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da so einen krassen Leerstand inzwischen haben. Wenn man mal in die Seitenstraßen geht vom Kudamm, das habe ich vor 2 Monaten mal gemacht, bin ich total erschrocken, wie viele kleine Läden rausgegangen sind. Was überhaupt alles? Also alles steht irgendwie, ganz viel steht leer.
Ja.
Und es wird aber auch nicht neu vermietet, weil ich denke, dass eben einfach die Mieten sind einfach zu hoch für Gewerbetreibende.
Du, manchmal passiert das ja einfach.
Klar, natürlich. Man weiß es nie. You never know. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Berlin, aus Berlin hinausgehen würden, wo auch immer du hin möchtest.
Oh mein Gott. Ich möchte raus aus dieser Regenstadt.
Ja, zumindest sehr momentan. Guter Ansatz. Wo würdest du da gerne uns etwas empfehlen, wenn wir mal da in der Nähe sein sollen?
Oh ja, gut, okay. Also Griechenland ist natürlich gastronomisch wirklich Wahnsinn, finde ich. Na, ich liebe ja Griechenland. Das ist ja für mich eines der schönsten Urlaubsländer der Welt. Also ich liebe Griechenland. Eigentlich mache ich jedes Jahr eine neue Insel. Und ich finde die griechische Küche auch fantastisch. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Küche. Und mit ganz tollen regionalen Eigenheiten. Ich war letztes Jahr zum Beispiel auch längere Zeit auf Kreta in Chania im Norden, die Hauptstadt, die wirklich also eine tolle Ecke ist, um da Urlaub zu machen. Du hast die schönen Strände von Chaldikiki und du hast die tolle Altstadt von Chania und du hast ganz tolle regionale Gerichte wie Stakos. Das ist so eine gekochte Käse-Sahne-Creme, die dann über Pommes gemacht wird. Oh mein Gott. Mhm. Und aber ich muss sagen, wenn man so ein bisschen ab von den wirklich touristischen Pfaden geht, kannst du da überall gut essen, gut, günstig, lecker essen. Weil die Griechen, finde ich, wie die Franzosen und teilweise auch die Spanier, halt einfach so stolz auf ihr Essen sind. Das fehlt den Deutschen manchmal ein bisschen, finde ich, die sind richtig stolz auf ihr Essen sind.
Also ich finde es natürlich auch eigentlich noch ein bisschen schade, dass man das so krass hervortun muss, zum Beispiel in Deutschland oder in Berlin, dass irgendwas Bio ist oder dass es Eigenanbau oder weiß ich nicht was. Und ich fand das sehr interessant. Ich war jetzt gerade in Griechenland in Korinth durch Zufall. Habe ich aber noch was gefunden am Seitenrand von Korinth. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber da, durch einen Zufall, weil Freunde von mir das empfohlen haben und die in Griechen sind, dann saßen wir in diesem Restaurant. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Ehepaar war, die seit vielen Jahren einen Eigenanbau machen. Dass eben diese Sachen eben dann, was ich im Restaurant auch koche. Und sehr mutig sind eben auch die Rezepte zu kochen, die jetzt vielleicht jetzt der Tourist an sich auch gar nicht kennt. Also ich glaube, ich war auch die einzige Touristin. Ich glaube, es sind nur Einheimische, die da essen gehen. Aber die sprechen auch nur Griechisch, ein bisschen Englisch. Super herzlich. Und es war wirklich, ich habe da Dinge gegessen, wo ich dachte, okay, das ist die griechische Küche. Wow.
So lang geschmortes Lamm und so ein Zeug.
Ja, so eine Sache. Und auch mit so einer Art Blätterteig und Schafskäse auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nicht gegessen habe. Was gar nicht aus der Gegend dort Korinth kam, sondern eigentlich aus einer anderen Gegend. Aber weil die angeheiratet hat, hat sie sozusagen diese Zubereitungsart mit in die Familie reingebracht. Mhm. Und das Ehepaar, die kochen beide. Und teilen sich das auf. Sie macht eher so Vorspeisen und Gemüsegerichte. Und er macht halt die Fleischsachen und den Grill. Mhm. Und das war unheimlich inspirierend, weil es so natürlich war. Das war nicht gekünstelt. Du hast Produkte auf dem Teller gehabt, die ich so halt selten gegessen oder noch nie gegessen habe. Auch ein Gemüse, was ich vorher noch nie gegessen habe, was wirklich dann auch lokal ist. Und wo ich gesagt habe, ja, und deswegen, das ist der Grund, warum ich das mache.
Warum du reist.
Warum ich reise, warum ich so was Schönes wonach ich suche, diese individuellen Orte, wo sie eben die Umgebung mit auf den Teller bringen.
Genau.
Also diese Authentizität, Regionalität, ohne das irgendwie nach vorne zu pushen. Und das hat mir so den Glauben an die griechische Küche auch zurückgegeben.
Ja, also ich kann Chania zum Beispiel nur empfehlen, weil die war eine Zeit lang von den Venezianern besetzt. Mhm. Und deshalb haben die eine große Nudelkultur auch, was ja eigentlich in Griechenland jetzt nicht so das Riesenthema ist. Und ich war in ein paar Restaurants, wo die so ganz tolle Nudelgerichte gemacht haben. Und da sieht man auch wieder, wie die Kulturen sich gegenseitig beeinflussen, ne? Wie Essen durch die ganze Welt wandert. So wie es zum Beispiel Ravioli in Italien gibt, gibt es in Deutschland, wie heißen die schwäbischen Dinger nochmal? Maultaschen. Genau, oder in China Jiaozus und so, weißt du. Es gibt so Sachen, die gibt es auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Variationen und sind aber gegenseitig beeinflusst. Genau wie die Nudel, die ja eigentlich nicht aus Italien kommt, sondern die kommt aus China. Mhm. Und wenn man dann, ich habe gerade auch so ein Buch gelesen, wie diese Nudel quasi ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat, ist das wirklich so interessant, wie diese ganzen Gerichte ihre Kultur widerspiegeln oder auch das Verschmelzen von Kulturen widerspiegeln oder auch Migrationsströme abbilden. Ne? Wahnsinnig spannend. Das ist auch so interessant an der Kulinarik, finde ich, dass es immer wieder irgendwas Neues, Verrücktes gibt. Und in Berlin ja sowieso, ne, ob es jetzt eine Croissant-Pizza ist, wie bei Crusty Slices oder, weißt du, es gibt immer irgendwas Verrücktes, wo irgendwelche Kulturen zusammen in einen Topf geworfen werden oder die ganzen italienisch-japanischen Restaurants, die in den letzten Monaten so entstanden sind. Ne? Das ist ja auch so, da habe ich auch recherchiert, da habe ich gedacht so, hä, wieso ploppen jetzt hier so viele italienisch-japanische Restaurants auf? Und es hat seinen Ursprung wirklich 1880, als ein italienischer Zirkus in Japan auf Tournee war und der französische Koch wurde krank in einer bestimmten Stadt, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber, und der blieb da und dann hat er einfach ein Restaurant aufgemacht und es bildete sich so eine französisch-japanische Küche und das war der totale Hype und das hatte in den 80er Jahren auch in Japan nochmal so diesen Itameshi, diesen Hype wiedererlebt und irgendwie ist es auch eine ganz geile Kombi, also italienisch-japanisch und ich habe immer gedacht, es wäre so künstlich zusammengekommen, aber nee, es ist ganz organisch entstanden, einfach von einem Koch, der beim Zirkus gekocht hat, der krank geworden ist, weißt du? Ich meine, das ist doch irre, oder?
Mhm. Und eigentlich auch irre, dass die Geschichte gar nicht so bekannt ist. Ne? Also, dass man eigentlich so immer nachlesen.
Ich habe es aufgeschrieben. Ein paar andere haben es danach aufgeschrieben. Lassen Sie mich mal so artikulieren. Genau, total unbekannt. Aber da hatten mehrere aufgemacht. Also zum einen im Prenzlauer Berg, Iterei. Mhm. Dann das Kumu auch am Kudamm.
Ja, von dem habe ich gehört.
The Coral, die haben auch so französisch. Ja, aber das sind so diese spannenden Sachen an Kulinarik.
Liebe Stefanie, du hast uns einen sehr schönen, sehr tollen kulinarischen Ausblick gegeben und auch uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt auch so ein tolles Vergnügen gehabt, uns zuzuhören. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart, liebe Steffi. Ich denke, danke dir, dass du heute dabei warst, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich würde sagen, wir beide trinken jetzt gleich noch unseren Champagner entspannt auf der Terrasse bei dem schönen Wetter aus. Und euch wünschen wir noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Danke.
Bis zum nächsten Cheers. Mal.
Cheers.
Und das war wieder eine Folge von Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr wie immer die kulinarischen Tipps unserer Gästin. Von den kleinen Insider-Locations bis zu den echten Abenteuerideen für Genießerinnen und Genießer. Hört doch auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Da warten noch viele spannende Frauen aus der Gastro mit inspirierenden Geschichten und kulinarischen Geheimtipps auf euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert meinen Podcast, teilt ihn weiter und stoßt beim nächsten Mal wieder mit uns an. Cheers!
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.